Kürzlich in der Buchhandlung in Zürich, der Bahnhofstrasse, ich hatte Sitzungspause zwischen zwei Sitzungen. Genau, auf Hochdeutsch, genau. Ich hatte eine Sitzungspause und habe mich umgesehen in der Buchhandlung an der Bahnhofstrasse bei Aurel Füssli und bin in der Wirtschaftsabteilung, das ist so meine Lieblingsabteilung in der Buchhandlung, wo ich mich umgeschaut habe und bin auf ein Buch gestoßen, das ich eigentlich nicht erwartet hätte in der Wirtschaftsabteilung. Der Titel war David und Goliath, die Kunst, Übermächtige zu besiegen oder zu bezwingen. In der Wirtschaftsabteilung, David und Goliath, nicht so wirtschaftsnah, hatte ich den Eindruck. Natürlich musste ich das Buch kaufen und habe es nachher zu Hause verschlungen. Und der Malcolm Gladwell, der Autor, ist eingestiegen mit der ganzen Geschichte von David und Goliath. Was das für ihn persönlich bedeutet hat und auch was das für seinen Wirtschaftsalltag als Journalist und einer der Meinungsmacher in den USA bedeutet. Er ist aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, mennonitischer Hintergrund und hat durch die Recherche dieser Geschichte wieder ganz neu zum Glauben an Gott zurückgefunden. Also auch zudem ist diese Geschichte unglaublich hilfreich. Aus 1. Samuel 17, Riesen sind auch nur Zwerge. Und ich möchte euch die nächste halbe Stunde oder so mehr oder weniger eine halbe Stunde mitnehmen in diese Geschichte rein. Man muss sie ja fast nicht erklären, weil es gibt ganz wenige Menschen auf der Erde, die diese Geschichte nicht kennen, weil sich alle so unglaublich gerne mit dem David solidarisieren und sagen, ja genau, wenn du meine Frau kennen würdest, dann wüsstest du, was für einen Goliath ich habe. Oder? Wenn du meinen Chef kennenlernen würdest, dann wüsstest du, was für einen Goliath es geben kann. Spannende Geschichte. Israel und die Philister führen Krieg. Ich zeige das anhand eines Bildes. Ich weiß, dass das eine Weitwinkelaufnahme ist und nicht so gut sichtbar. Das ist ein Aussichtspunkt in der Nähe von Bethlehem, ein bisschen oberhalb von Bethlehem, wo man auf der einen Seite jetzt im Rücken, wo ihr steht oder sitzt, nach Jerusalem im Rücken habt. Und wenn ihr da runterschaut, dort in den roten Kreis, dann seht ihr das Feld oder die Talsohle, wo sich diese beiden Armeen, die Philister auf der einen Seite und die Israeliten auf der anderen Seite gegenübergestanden sind. Angeführt die Philister vom Riesen Goliath und auf der anderen Seite Saul mit seinen Soldaten und unter anderem auch die Brüder von David, die mit in dieser Armee waren. Man sah also von diesem Grund hier in Bethlehem, wo David sehr wahrscheinlich seine Schafe, also die Schafe seines Vaters gehütet hat, sah man runter in dieses Gebiet. Luther nennt es in seiner Übersetzung das Eichental. Es gibt in ganz Israel, meine ich, keine Eichen, aber das war halt der Baum, den er gekannt hat. Und dementsprechend wurde das Tal dann Eichental genannt. Dort standen sich diese Armeen gegenüber, David am Schafehüten hier oben und dementsprechend nachher der Krieg, der sich bis zum Schluss nachher, wo David mit seiner Schleuder den Goliath umbringt und die israelitische Armee gewinnt. Das ist so in Kurzfassung die ganze Geschichte aus 1. Samuel 17. Das war das Grundanliegen, das mir wichtig ist aus dem 1. Johannesbrief. Euer Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Der zugesprochene Glaube von Gott. Riesen in unserem Leben. Riesen in unserem Leben. Ich starte mit der Kindheit von David oder Kindheit, Jugendalter von David. 8 Söhne hat sein Vater, er ist einer davon. Der Prophet kommt vorbei und will aus dieser ganz großen Sohnschaft einer der Söhne auswählen, um den zukünftigen König zu küren für Israel. Und dann präsentiert der Vater all seine Söhne. Und dann heißt es ganz brutal in der Luther-Übersetzung, hast du der Söhne nicht mehr. Ich habe ja auch 3 Kinder, also mir ist es noch nie vorgekommen, dass ich eines meiner Kinder vergessen hätte. Das kann ja schon ab und zu so Autobahnraststätte, wenn man auf die Toilette geht und so. Aber der Isai vergisst wirklich einer seiner Söhne. Ich habe noch einen, der ist draußen bei den Schafen. So entwicklungspsychologisch würden wir davon reden, das gibt einen unglaublichen Schaden fürs Leben, wenn dich der Vater vergisst. Der ist draußen bei den Schafen. Wir können manchmal unglaublich schwierige Kindheitserinnerungen haben, wenn wir daran zurückdenken. Riesen in unserem Leben. Riesen sind mit normalen Mitteln nicht beizukommen. Riesen sind mit normalen Mitteln nicht beizukommen. 6 Wochen lang standen sich in diesem Eichtal die Philister und die Israeliten gegenüber. 6 Wochen lang ließen sie die Philister gewähren. Und wenn man das jetzt ganz eingehend liest, die ganze Geschichte in 1. Samuel 17, dann sieht man am Anfang der Geschichte, dass sich Goliath vor den Philister, vor den Schlachtreihen der Philister aufgepflanzt hat. Wenn man am Schluss der Geschichte in 1. Samuel 17 geht, dann heißt es, dass der Goliath ist vor die Schlachtreihen der Israeliten hingestanden. Also er hat die ganze, den Berg runter, die ganze Talsohle, es ist ein großes Tal, Kilometer breites Tal, die ganze Talsohle durchschritten und nach diesen 6 Wochen trat er dann jeweils vor den Schlachtreihen der Israeliten auf. Riesen, die man gewähren lässt, bauen sich immer wie stärker auf und werden immer wie größer. Ich kenne mich mit euren Bergen hier im Appenzeller Land, mit dem Alpstein und so weiter, nicht so auf. So die Berner Variante ist der Niesen. Ich wohne nicht so weit weg vom Niesen. Und wenn man den Niesen hochschaut, das ist so ein spitziger Berg, umso länger du dich konzentrierst auf diesen spitzigen Berg, umso größer wird er. Und umso imposanter wird er. Obwohl es jetzt für berndeutsche Verhältnisse nur höher ist. Also viel mehr ist der Niesen nicht, das klein im Vergleich zu den großen Bergen. Aber Berge, Goliaths, die man gewähren lässt, werden wie die Berge, wenn man sie zu lange anschaut, einfach immer wie größer. Sehr wahrscheinlich kennt jeder von euch so solche Riesen, die immer wieder auch in eurem Leben auftreten können. Ich habe ein paar davon habe ich aufgezählt hier auf der nächsten Folie, seht ihr, die Angst kann so ein Riese sein, Angst vor den Anforderungen. Krankhafter Ehrgeiz kann so ein Riese sein. Also immer wenn es im Geschäft darum geht, wer übernimmt jetzt Aufgaben, bist du der zuvorderst steht und dann im Nachhinein merkst du, wow, hätte besser mich versteckt. Jetzt muss ich es wieder ausbaden. Oder andere Punkte, die hier aufgeführt sind, Unrecht, Resignation, Verantwortung, ungezügelter Zorn. Das können so Riesen sein. Ich zähle ein paar aus der Bibel auf, so Riesen. Noah, ich fange ziemlich weit vorne in der Bibel an. Über das Leben von Noah fällt ein Jahr. Wenn man die Jahre zusammenzählt in verschiedenen Stammbäumen, dann fehlt ein Jahr. Das Jahr auf der Arche empfand er sehr wahrscheinlich so schwierig, dass er diesen Riesen nicht mitgezählt hat und einfach ausgeblendet hat. Abraham und Sarah, ihr Riese war die Kinderlosigkeit. Sie war so erdrückend, dass sich Sarah nur noch mit einem Lachen zu helfen wusste, als ihr prophezeit wurde, du wirst einmal Kinder bekommen, auch im hohen Alter. Oder die Eltern von Esau, Isaac und Rebekka, sie waren so bekümmert, heißt es in einem der Verse, über den Weg des Esaus, dass es ihnen, um diesen hebräischen Ausdruck auszulegen, das kann man jetzt fast nicht auf Hochdeutsch sagen, das Herz zusammengezogen hat, so richtig, einfach so. Kennt ihr vielleicht auch, wenn euch so Goliaths begegnen, dass ihr euch verkriechen möchtet. So diesen Ausdruck brauchten Isaac und Rebekka, als es um ihren Sohn ging. Oder Mose konnte nicht reden. Oder Gideon. Ich bin der Jüngste. Mein Stamm ist der Kleinste. Wie soll ich gegen die Midianiter siegen? Ich bin der Kleinste. Ich bin der Jüngste. Und dann die Goliaths. Wisst ihr, was Gott dem Gideon gesagt hat. Geh vorwärts, du streitbarer Held. Er hat sich gesehen als der Kleinste, als der Jüngste und Gott sieht ihn als streitbaren Held. Riesen in unserem Leben. Wir könnten alle ein Lied davon singen. Darf ich euch eine Erfahrung teilen von meinen Riesen, bevor ich zum nächsten Punkt gehe? Den Riesen nicht loswerden. Also, ich habe ja manchmal wirklich fast geglaubt, ich werde den Riesen nicht mehr los. Ich habe die letzten 2,5 Jahre oder 3 Jahre jetzt und seit dem Februar nicht mehr, war ich Corona-Pandemie-Manager für die Freikirchen. Wir haben vom Freikirchenverband aus ungefähr 1000 Freikirchen mit Schutzkonzepten, mit Gesetztexten, Auslegung, mit Anleitungen und so weiter beliefert die letzten 2,5 Jahre. Und dann zwischendurch habe ich wirklich manchmal geglaubt, der Riese Corona geht nie mehr weg. Seit diesem Sommer weiß ich, dass er weg ist, weil die Taskforce im Kanton Bern, Corona-Taskforce, abgeschafft wurde. Dann weiß ich, dass er wirklich weg ist, der Riese Corona. Was habe ich als Riese erlebt? Ich bin jemand, der nicht eine große Gabe punkto Perfektionismus bekommen hat. Wirklich nicht sehr. Ich kann auch ganz gut leben mit halbpatzigen Sachen, mit halbfertigen Sachen. Das ist gar kein Problem für mich. Ich fühle mich immer noch wohl, immer noch zufrieden und so weiter. Jetzt ist das nicht unbedingt die einfachste Persönlichkeit, das einfachste Persönlichkeitsmerkmal bei Gesetzestexten. Da verträgt sich das, habe ich festgestellt, nicht so gut. Meine Juristerei, also mein Können in Juristik, das, ich habe keinen juristischen Hintergrund. Habe tausende von Seiten juristische Texte gelesen, diese 2,5 Jahre. Und die sind in einer Art und Weise verfasst, so ein bisschen ähnlich wie der Römerbrief. Einfach halbseitenlange Sätze, so. Und dann immer das Wissen, du kannst es nie perfekt machen. Das stört mich nicht so groß. Aber ich habe viele Menschen, die sehr einen großen Bedarf nach Perfektionismus haben. Und dementsprechend habe ich die letzten 2,5 Jahre immer mit der Frage gelebt, reicht das, was ich mache? Und dann der Riese, es ist nicht genug. Wenn ich ein neues Schutzkonzept rausgegeben habe, es kam meistens am Mittwoch nach der Bundesratspressekonferenz, kam ein neues Schutzkonzept für die Freikirchen raus, dann habe ich meistens zwischen 20 und 30 E-Mails bekommen, was alles nicht richtig ist an diesem Schutzkonzept. Ich kann mich an eine Rückantwort, die bringe ich nicht mehr aus meinem Kopf. Die war alles rot unterstrichen, was nicht stimmt. Und dann immer mit der Forderung, wir gehen anwaltlich gegen dich vor, wir gehen juristisch gegen dich vor, wir sprechen dir ab, dass du das kannst und so weiter. Das stand dann häufig auch in diesen Mails drin. Riesen können unglaublich groß sein. Und es braucht in unserem Herzen immer wieder die Entscheidung, ich nehme diesen Kampf an. Den Riesen nicht loswerden. Ganz am Anfang, in 1. Samuel 17, heißt es, sie sprangen freudig am Morgen oder mutig am Morgen, standen die Israeliten auf und stellten sich in die Schlachtreihe. So heißt es am Anfang. Und dann immer, wenn der Goliath kam, haben sie auf ihr Schwert geschaut und gesagt, das reicht nicht. Und dann haben sie sich zurückgezogen. 6 Wochen lang, 40 Tage lang, den Riesen nicht loswerden. Vers 10 heißt es, wo Goliath sagt, ich fordere heute alle Israeliten heraus, wo ist der Mann, der es mit mir aufnehmen kann? Vers 24, kaum hatten die Israeliten Goliath erblickt, packte sie die Angst und sie ergriffen die Flucht. 40 Tage lang. Wie ich vorhin schon gesagt habe, Riesen haben die Eigenart, dass sie sich aufblasen, dass sie groß werden, dass sie sich überheben über das, was sie eigentlich sind. den Riesen nicht loswerden. Ich möchte euch gewinnen. Es gibt so auch die Scheinriesen. Goliath war ein Scheinriese. Ein Scheinriese. Das heißt, er hat sich von Weitem aufgebläht als etwas Großes. Und wenn man ihn eigentlich von nahe beobachtet hat, dann war er ganz etwas Kleines. Wo mache ich das fest im Text? Das heißt in unserem Text, als Goliath jeweils auftrat, nahm er sein Schwert, nahm seinen Speer, der so riesig war, fast wie ein Baum. Und dann heißt es, der Schildträger trug sein Schild vor ihm her, ganz am Anfang, auch in 1. Samuel 17. Forscher haben herausgefunden, dass damals zu der Zeit, dass diese Geschichte geschrieben wurde und erlebt wurde, niemand das Schild abgab, damit es jemand anders tragen musste, außer die Bogenschützen. Die Bogenschützen hatten einen Schildträger, weil sie ja beide Arme gebraucht haben, um den Bogen aufzuziehen und dann den Pfeil abzuschießen. Schwertträger wie der Goliath, die haben ihr Schild immer selbst getragen. Man geht davon aus, dass Goliath eigentlich ein kranker Mann gewesen ist, der seinen Schild tragen lassen musste von einem Schildträger. Und das hat David beobachtet. Und dazu kommen wir dann später. David war ein unglaublich guter Beobachter. Und das ist, glaube ich, das größte Wunder in dieser ganzen Geschichte, dass er einen ganz, ganz hohen Blick von Gott hatte und einen ganz, ganz guten Blick auf die Umstände. Das, was uns manchmal so riesig vorkommt in unserem Alltag, ist es manchmal hilfreich, einen Schritt zurückzutreten und ganz bewusst auch zu sagen, das ist für Gott eigentlich kein Problem. Ich habe vorhin von meiner Pandemiebekämpfungszeit geredet. Wir haben unser Schlafzimmer im obersten Stock unseres Hauses, wo wir wohnen, und da sieht man vom Dachfenster aus die Berner Alpen. Ist immer hilfreich, wenn man ein bisschen neben außen wohnt, wie im Appenzell, da sieht man wirklich die Berge, oder eben bei mir. Und dann bin ich häufig am Abend, bevor ich eingeschlafen bin, oder auch am Morgen, die erste Handlung, das Dachfenster auf und dann den Blick hoch zu den Berner Alpen. Ich werfe meinen Blick auf die Berge. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Und dann bin ich in den Arbeitsalltag. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen. Da kann der Berg noch so groß sein. Lass mich hier noch eine Übertragung machen ins Neue Testament. Die Bibel hat eine Eigenart, die ich unglaublich stark finde. Und zwar ist die Bibel angelegt auf Selbstähnlichkeit. Das heißt, dass es ganz viele Geschichten in der Bibel gibt, die, wenn man die nächste Geschichte anschaut, man erinnert wird an die vordere Geschichte. Wenn wir jetzt ins Neue Testament gehen, zu Jesus selbst, dann leuchten unglaubliche Parallelen auf zwischen diesen beiden Geschichten. Jesus ist der neue David im Neuen Testament. Und er hat den Goliath, Sünde und Tod gegen sich. Niemand konnte den bisher bezwingen. Niemand. Und dann kommt Jesus, parallele 40 Tage wieder, seine Zeit in der Wüste und so weiter. Und dann kommt der Schlusspunkt, Sterben am Kreuz. Eigentlich eine Niederlage. Und gleichzeitig der größte Sieg überhaupt. Dort wurde der größte Goliath, der es überhaupt geben kann, der Tod und die Sünde bezwungen und überwunden und nachher festgemacht an der Auferstehung, dass Jesus nicht im Grab geblieben ist. Das ist so eine der Parallelen, Selbstähnlichkeit der Bibel. Als die Jünger, die Geschichten, das Erleben mit Jesus, da mittendrin waren, da muss inzwischen durch, das ist Altes Testament, das ist die Geschichte, das wiederholt Jesus. Jesus ist der neue David. Jesus kann wirklich Goliath besiegen. Das ist die Grundlage unseres Lebens, dass wir wissen, Jesus hat den Goliath Tod und Sünde besiegt, also können wir diese Goliaths, die uns begegnen, auch angehen. Schau auf den Riesen, dann fällst du. Schau auf den Herrn, dann schlägst du den Riesen. Kehren wir zur Geschichte zurück. Es ist Mittag. Der Vater Isai weiß, seine drei Söhne sind unten im Krieg. Er möchte gerne Zwischenverpflegung bringen und er beordert David im Fiat Cinquecento Pizzakurier zu sein, runter mit den Falafeln ins Tal. Ich finde das eine unglaublich starke Art von Gott und unglaublich großen Humor, den Gott hat. Der Pizzakurier rettet Israel. Das ist schon einfach Gottes Eigenart. Weil wir häufig, es gibt so eine Materiallogik, eine Weltlogik. Mehr ist die Weltlogik. Starke gewinnen immer. Das ist die Weltlogik. Und Gott durchbricht das hier mit dieser Geschichte, indem er sagt, weniger ist mehr. Ich schicke den Jüngsten, den sie vergessen haben, draußen bei den Schafen, den schicke ich runter mit der Zwischenverpflegung für seine Brüder und nebenbei rettet er noch Israel. Weniger ist mehr. Wir haben ganz häufig den Eindruck, und das ist die Logik dieser Welt und die Logik des Materials, die Logik des Krieges, mehr ist mehr. Mehr Soldaten gewinnen immer. Und Gott durchbricht das. Ich habe vorhin von Gideon erzählt. Er durchbricht diese Logik dauernd und sagt, nein, weniger ist mehr. Warum ist das so wichtig? Weil wir häufig nur mit unserer Kraft rechnen, wenn es um Goliaths geht. Das schaffe ich nicht. Kein Problem, du brauchst es auch nicht alleine zu schaffen. Jesus lebt in dir, um diesen Goliath anzugehen. Die Wahrheit des Evangeliums, die Logik des Evangeliums ist, weniger ist mehr. Und das beruhigt mich immer, weil ich eben nicht so einen Hang habe zum Perfektionismus. Weniger ist mehr, dann steht halt nur die Hälfte drin. Ich bin ein Anhänger und Nachfolger der Logik, weniger ist mehr. Das haben dann nicht immer alle verstanden. Aber ja. Ich komme zu meinem nächsten Punkt. Die älteren Brüder. Ich lese nochmal. Vers 28, da sagen die Brüder zum David, was tust du hier überhaupt? Was ist mit den paar Schafen, die du in der Steppe hüten solltest? Ich kenne deinen Stolz und deine Verschlagenheit. Du bist nur gekommen, um den Kampf zu sehen. Was habe ich denn getan, antwortete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Ich muss noch einen Moment hier stehen bleiben bei den älteren Brüdern, die ihren jüngeren Bruder abstempeln. Was ist mit den paar Schafen? Das ist sowas von falsch. Die leben von den paar Schafen. Die leben davon, dass ihr Vater viele Schafe gehabt hat. Aber hier machen sie ihren jüngeren Bruder David das Leben schwer, indem sie ihm sagen, ja, du hütest ja nur ein paar Schafe. Was ist das im Vergleich mit in den Krieg ziehen? Ich möchte hier ein ganz, ganz ernstes Wort sagen zu uns älteren Brüdern und Schwestern, und da zähle ich mich mittlerweile auch dazu. Wir können manchmal eine unglaubliche, arrogante Art haben mit jüngeren Menschen. Dass wir denken, ja, wenn der Mami Erfahrung hat, dann wüsste er, wie das rauskommt. Wenn der mal all die Sachen erlebt hätte, die ich auch erlebt habe, dann würde er sich ein bisschen anders ausdrücken. Wir können manchmal so unglaublich arrogant sein als ältere Brüder und Schwestern mit den Jüngeren und ihnen absprechen, dass sie es doch nicht schaffen würden. Ich sehe in der Bibel eine andere Art, eine wertschätzende Art von uns älteren Brüdern und Schwestern mit den Jüngern, wo wir sie unterstützen, wo wir beten für sie, wo wir ihnen Gelegenheiten geben, wo sie sich bewähren können, wo wir sie einsetzen, auch wenn sie viel jünger sind. Ältere Brüder, die ihre eigenen Goliaths nicht unter die Füße gekriegt haben, können manchmal so schwierig sein für die anderen. Die älteren Brüder und Schwestern. Nächster Punkt, die falschen Mittel. Ein falsches Mittel wird hier im Text erwähnt. Die Rüstung Sauls, das passt nicht, die Rüstung Sauls geht nicht für den David, der ist nicht gewohnt, Rüstungen zu tragen. Das zweite Mittel, das falsch sein kann, ist das Denken, wir müssten die Gabe, die uns Gott gegeben hat, nicht trainieren. Das ist das zweite falsche Mittel. Das erste Mittel ist noch sehr einleuchtend. Also, dass eine Rüstung nicht passt für jemanden, der nicht Kriegsdienst tut, das ist noch sehr gut nachvollziehbar. Das zweite Mittel, und da finde ich, da müssen wir noch gut hinschauen. David hat seine Gabe unglaublich trainiert. Das heißt in anderen Texten, dass er gekämpft hat mit Löwen und mit Bären während des Schafhütens. Er hat das Steinschleuderschießen trainiert. Er hat mit Tieren, gefährlichen Tieren zu kämpfen, er hat das trainiert. Wir haben von Gott Gaben bekommen, die wir trainieren sollen, die wir einsetzen sollen, die wir versuchen sollen einzuüben. Meine Juristerei ist besser geworden in diesen 2,5 Jahren. Also ich bin am Ende dieser Pandemie seltener daneben gelegen als am Anfang, hoffentlich oder meistens. Die falschen Mittel. Was ist dann das richtige Mittel? Ich möchte mit euch den Text durchgehen, weil wir, jetzt mache ich ein bisschen Mathematik mit euch. Wir gehen alle Stellen durch, wo David Gott erwähnt und wo David den Goliath erwähnt. Vers 26. Denn wer ist dieser unbeschnittene Philister, der das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt? Das ist eine der Stellen von zwei, wo Goliath vorkommt. Und zwar wird er nicht mit Namen genannt, sondern wird mit seiner Position benannt. Also er ist der Kriegsheld der Philister und er ist aus Gottes Sicht einer, der nicht in Gottes Dienst steht. So wird er erwähnt. Gott wird lebendig, der lebendige Gott wird hier genannt am Schluss. Vers 26. Vers 36. Wieder das Heer des lebendigen Gottes. Vers 27. Der Herr, der mich von Löwen und Bären errettet hat. Vers 45, ich komme im Namen des Herrn Zebaut, des Gottes des Heeres Israels. Vers 46, heute ist der Herr mit dir. Vers 46, am Schluss, Israel hat einen Gott. Vers 47, der Herr braucht keine Waffen. Und der Schluss von Vers 47, der Herr wird euch in unsere Hände geben. 8-mal erwähnt David in diesem Text Gott selber. Und nur 2-mal erwähnt er den Namen Goliath, entweder als unbeschnittenen Philister oder dann wirklich als Goliath. Also er hat im Verhältnis 8:2 über Gott geredet. Wie häufig reden wir über unseren Goliath und wie häufig reden wir über diesen großen Gott, der wirklich siegen kann. Darum bin ich so ein großer Fan von Anbetungszeiten, weil wir in der Anbetungszeit im Gottesdienst oder auch zu Hause in unserer stillen Zeit aussprechen, dass Gott groß ist, dass Gott der Größte ist, wie wir das gesungen haben im ersten Lied. Gott ist wirklich groß, er ist der Größte. Wir beschäftigen uns sehr häufig mit diesen Goliaths. 8:2. 8-mal über Gott reden und 2-mal über den Goliath. Kommen wir zu meinem 5. Punkt. Nimm den Kampf auf. David nimmt den Kampf an und er macht das mit den richtigen Mitteln. Ich merke langsam, dass ich gar nicht alles aufzählen kann, was wichtig ist in diesem Text, aber David nimmt den Kampf auf mit diesen Mitteln, die er trainiert hat, die er kann, die er nicht einfach per Zufall hier in dieser Begebenheit einsetzt. David geht los mit Stock und Schleuder. Der Goliath lacht ja über ihn und verspottet ihn und sagt ihm, du Stöckenträger, was willst du überhaupt? Und nachher entscheidet David den Kampf mit seiner Schleuder. Vielleicht noch eine Nebenbemerkung zu der Schleuder von David, weil ich das ein ganz spannendes, ganz kleines Detail fand. Das heißt ja im Text, dass David 5 Steine mitgenommen hat. Ein bisschen mutlose Menschen würden denken, ja, es ist gut, der Rest, der nicht trifft, hast du dann noch 4 für den Goliath zu treffen. Das war aber nicht die Eigenart und die Haltung von David. In einer anderen Stelle heißt es, dass es 5 Riesen gab im Heer der Philister. Er hat für jeden einen Stein mitgenommen. Das ist die Haltung von David. Für jeden Riesen einen Stein. Nicht, weil er nicht getroffen hätte, sondern weil er sich mit Gottes Hilfe zugetraut hat, gegen all diese Riesen vorzugehen, die ihm entgegengetreten sind. Ich möchte gerne ein paar Grundsätze ableiten, jetzt am Schluss, was wir mitnehmen können aus dieser Geschichte aus 1. Samuel 17. Der erste Grundsatz: Schau hoch genug. 3 Meter Riesen sind Winzlinge im Vergleich zu Gott. Du musst einfach hoch genug schauen. Über dem Riesen ist immer noch Gott. Über dem Riesen ist Gott immer größer. Schau hoch genug. Das ist mein erster Grundsatz, den ich aus dieser Geschichte rausnehme. Schau hoch genug. Und daraus kann man auch ableiten, lass dich von diesen Riesen nicht einschüchtern. Unser Gott ist größer. Das Zweite, wir sind im Kampf. Ich hätte manchmal auch gerne so Easy-Peasy-Zeiten, einfach wo das geht, ohne Herausforderungen, wo die Finanzen nicht immer im Minus sind. Und jetzt, wenn ich für die FG Schweiz spreche, wo das einfach ohne jegliche Konflikte vor sich geht, wo, wenn ich jetzt an die Politik denke, wo ich die Woche damit zu tun habe, wo das einfach ein unglaublich großes Wohlwollen für Christen da wäre und so weiter. Das hätte ich alles gerne. Nur ist das nicht das, was uns Gott verordnet hat. Gott hat uns Kampf verordnet, also nehmen wir ihn an. Es gibt keine Ausflucht. Sonst landen wir dort, wo Israel gelandet ist. 6 Wochen lang sind sie am Morgen mutig aufgesprungen, zu ihren Waffen gesprungen, dann in die Kampfreihe gestanden und dann, als der Goliath kam, hatten sie den Kopf eingezogen und sind verschwunden. Wir sind im Kampf und wir haben Jesus auf unserer Seite, das ist das Nächste. Wir haben einen neuen David. Wir haben nicht einfach nur das Vorbild im Alten Testament von David, sondern wir haben einen neuen David, Jesus Christus, der in uns lebt, der uns ausfüllt, der uns hilft in diesen Situationen, wo wir herausgefordert sind. Halt nicht den Falschen für den Großen. Schau auf den Riesen, dann fällst du. Schau auf den Herrn, dann fällt der Riese. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen und dann geht es im Programm weiter. Ich werde das Gebet in Berndeutsch sprechen. Ich möchte danken, Vater im Himmel, dass wir jeden Tag wieder neu dürfen aufschauen zu dir und dürfen wissen, dass du der Gross bist. Du bist der, der die Welt geschaffen hat. Du bist der, der uns geschaffen hat. Du bist der, der uns in die besondere Zeit, wo wir drinnen sind, reingestellt hast. Jedes Einzelne, der heute Morgen da ist, hast du reingestellt an den Platz, wo es daheim ist, in der Schule oder im Geschäft, wo auch immer. Und ich möchte dir danken, dass du dort, wo Goliath sind, den Mut schenkst, auf dich zu schauen, in der Haltung zu leben, dass du der Gross bist. Und zu wissen, dass du Kraft gibst, um zu überwinden. Danke dafür. Jesus Christus, dass du die Überwindungskraft durch den Heiligen Geist in unser Leben hineingeschenkt hast. Und wir dürfen auf der Seite vom Sieger sein, weil du die grössten Feinde, der Tod und die Sünde, besiegt hast. Danke dafür. Amen. Amen.